Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Klaus Ritter.
Ich möchte mal ein bisschen den Kurs fortsetzen über das Wasser. Und das ist dann auch gleich der erste Prick meiner Predigt. Ich habe zwei Teile wie bei einer Münze. Die erste Hälfte ist positiv und die zweite Hälfte der Predigt ist ein bisschen negative. Aber ich hoffe, genauso lehrreich und hilfreich für uns. Wasser. Wasser auf der Erde. Es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht entweder Wasser zum Leben braucht, im Wasser lebt oder aus Wasser entstanden ist. Es ist unglaublich, tatsächlich ist Wasser die Grundlage für alles, was überhaupt lebendig ist. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Die Erde hätte die 22-fache Oberflächentemperatur, der 60-fache Luftdruck. Auf der Tagseite würde es glühen. Und auf der Nachtseite frieren. Bedingungen, die lebensfeindlicher eigentlich nicht sein können. Und doch zum Glück gibt es auf unserem Planeten Wasser. 70% der Erdoberfläche bestehen aus Wasser. Es kühlt den Planeten ab. Wasser wird zu Tau und Regen. Alles wunderbare Dinge. Es gibt auch eine Unmenge von Tier- und Pflanzenarten. Alle sind sie verschieden. Doch eins haben sie alle gemeinsam. Sie können nur überleben durch Wasser. Wasser ist nicht nur ein Lebensraum. Wasser schafft und formt auch unsere Erde. Durch Flüsse entstehen Täler und Gräben. Niederschlag schafft Gletscher. Die Gletscher bilden ein Relief auf dieser Erde. Flüsse graben sich immer tiefer in die Erde und schaffen so Spalten. Gletscher schaben Gestein. Woanders schichten sie sich auf. Und gefrorenes Wassereis kann sogar Felsen sprengen. Wasser. Wasser braucht der Mensch zum Leben. Der Mensch selber besteht auf fast 70% von Wasser. Die Fakten: Wasser regelt alle Funktionen im Organismus. Alle Stoffwechselvorgänge, wie zum Beispiel Verdauung und Herz-Kreislauf-Funktion, können nur mit Hilfe von dem Wasser ablaufen. Wasser fördert die Entschlackung und reguliert die Körpertemperatur. Wasser wirkt als Lösungsmittel, Transportmittel und Reinigungsmittel. Wasser ist auch für unser Bewusstsein verantwortlich. Es macht unsere Denkvorgänge, Gefühle, Stimmungslagen es möglich. Wasser ist also der Träger aller körperlichen und geistigen Funktionen. Bei Wassermangel gibt es Störungen und Erkrankungen, das wissen wir alles. Und die Haut wird schlapp. Sie wird schrumpelig und schlaff. Und viele Menschen vernachlässigen nun die Flüssigkeitszufuhr und müssen sich nicht wundern, wenn immer mehr Zellen absterben. Unser Körper trocknet aus und der Alterungsprozess wird beschleunigt. Verliert der Körper mehr als 10% seines Wassers, droht der Kreislauf zu versagen. Empfehlung: jeden Tag mindestens 2 Wasser trinken. Und damit ist wirklich Wasser gemeint und nicht Bier oder Limo oder Cola oder sonst was. Warum erzähle ich das? Das, was wir eigentlich alle wissen, ist ja nichts Neues. Aber ich erzähle das, das ist schon angeklungen, damit wir dankbar werden für unser Schluck Wasser, den wir genießen können. Und damit wir Wasser schätzen und sorgsam damit umgehen. Für die Mehrheit der Erdbevölkerung ist gutes Trinkwasser ein tägliches Problem. Seuchen, Krankheit, Sichtum und Tod sind die Folgen von verunreinigtem Wasser. Und wir gehören jetzt zu den bevorzugten Menschen der Erde, drehen den Wasserhahn auf und können unser Wasser trinken. Habt ihr schon einmal daran gedacht, dass wir mit Trinkwasser unsere Fußböden aufwischen? Ist doch eigentlich eine Schande. Aber es ist so. Die Frage ist, weiß ich wirklich noch zu schätzen, welch ein Reichtum wir damit geschenkt bekommen? Und eigentlich könnten wir am Morgengebet auch sagen, danke lieber Gott, ich danke dir für das Wasser, das ich im Glas jetzt habe. Wasser ist kein Abfallprodukt, Wasser ist nicht minderwertig, Wasser ist unser Lebenselixier, Wasser brauchen wir zum Leben. Die Bibel braucht nun dieses Wasser auch als ein Symbol und wendet es auf unser geistliches Leben an. In einem persönlichen Gespräch sagt Jesus, wer vom Brunnenwasser trinkt, der wird bald wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Wir haben den Abschnitt gehört. Ja, Leben als Quelle. Aus dem Vollen schöpfen. Einen Platz an der Sonnenseite des Lebens haben, zu den Siegern gehören, das wäre es. Schön, wenn das wahr ist. Doch es ist wahr, es ist so, wir dürfen dieses Wasser haben. Jesus ist die Quelle des Lebens. Und wenn wir unser Leben dem Herrn Jesus anvertrauen, uns seiner Autorität unterordnen, dann empfangen wir für unser Leben aus der Quelle. Die Samariterin am Jakobsbrunnen, der Jesus dieses Wort sagt, hatte von diesem Lebenswasser getrunken und ihr Leben wurde verändert. Durch das Leben aus der Quelle fließt nun nicht nur täglich Kraft, es fließt Freude, es fließt Frieden, es fließt Lebensmut, es fließt Gelassenheit. Und ob nun alles glatt verläuft und wir immer Erfolg haben oder ob wir auch durch Durststrecken müssen und zu bewältigen haben, die Quelle des Lebens hört niemals auf zu sprießen. Und Jesus selbst ist diese Quelle. Die Quelle für echtes Leben. Auf dem Laubhüttenfest spricht Jesus vom Durst und Wasser. Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich muss jetzt eine Geschichte erzählen. Das Bild von einem Hobbymaler. Wie auf diesem Bild und auch auf den anderen Bildern. Quelle, klares Wasser und unermüdlich fließt dieses Wasser. Und dieser Hobbymaler hat jetzt unter so einem Wasserfall Krüge gemalt. Ich habe das Bild gut in Erinnerung, ich konnte es nicht mehr zu Hause finden. Er hat also Krüge gemalt und das ist für mich eine Lektion. Da wird unten, oder es steht unten ein Krug, der hatte einen Deckel drauf. Dieser Krug steht mitten im sprudelnden Wasser. Aber kein Tropfen kommt hinein. Dem Besitzer des Kruges nützt das überhaupt nichts. Die Stellung ist falsch. Das Verhältnis zu dieser Quelle ist falsch. Dann malt er einen weiteren Krug. Er liegt am Boden, können wir uns gut vorstellen, und mit der geöffneten Seite von der Quelle abgewandt. Kein Tropfen kommt dort hinein. Man könnte sagen, also dieser Mensch, dargestellt in dem Krug, ist sehr demütig, er ist sehr ergeben, er ist sehr brav. Aber es nützt nichts, kein Tropfen Wasser kommt in ihn hinein. Dann ist ein dritter Krug gemalt, ein sehr hoher, langer, schlanker, mit Verzierungen versehen. Doch die Öffnung ragt weit über diesen Wasserstrahl hinaus. Vielleicht kommen da ein paar Spritzer hinein, aber mehr nicht. Symbolisiert den hochmütigen Menschen. Man ist stolz, kann alles erledigen, selber regeln, aber kann nichts von diesem Wasser empfangen. Und der vierte Krug, mitten unter dem Quellstrom. Und das Wasser quoll von oben in die Öffnung. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist etwas Angenehmes. Aus unserem Leben werden andere erquickt. Und dieses Bild ist für mich nun eine große Lektion. Und ich frage mich, welche Haltung habe ich, haben wir zu dieser Quelle, zu Jesus selber? Wir sind zwar in der Nähe, wir hören davon, aber wie reagieren wir darauf? Welche Haltung habe ich dazu? Ich kann das jetzt sagen, alle sitzen hier im Gottesdienst und der eine empfängt Segen und der andere überhaupt nichts. Woran liegt das? Und für mich ist das eindeutig, die Stellung zur Quelle, die ist wichtig. Offen sein, bereit sein zu empfangen, damit wir Segen sein können. Das ist jetzt die eine Seite der Medaille. Ich möchte aber auch über die andere Seite predigen und ich gebe vielleicht zu, es geschieht vielleicht weniger oder seltener. Bedrohliches Wasser. Bedrohliches Wasser gibt es. Nicht nur das Positive. Tsunami, bedrohliches Wasser. Riesenwellen machen den größten Schiffen noch Not. Seenot. In diesen Tagen kann man viel von Ertrinken lesen und hören. Urlaubsgeschehen. Wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen. Und auch das erleben wir, es kann ganz ruhiges Wasser sein und doch kann dieses Wasser durch Strudel gefährlich sein, bedrohlich sein. Bedrohliches Wasser, ein Bild für unser Leben. Und wir sagen das ja auch manchmal, das Wasser steht mir bis zum Hals. Und andere sagen sogar bis unterkante Oberlippe. Und so geht es uns. Jemand steckt in Schwierigkeiten. Das ist genau die Situation. Bedrohliches Wasser in der Bibel. Fällt uns da einiges ein? Natürlich die Sintflut. Wir jammern ja schon, wenn es mal einen ganzen Tag regnet. Und jetzt stellen wir uns vor, 40 Tage schwerer Regen. 40 Nächte Regen. Noch dazu, alle Brunnen brechen auf, es kommt auch von unten. Bedrohlicher Regen, bedrohliches Wasser. Ein anderes Beispiel, Stillung des Sturmes. Da steigt ein Wirbelwind auf, Wellen schlagen ins Boot, das Boot läuft voll Wasser. Und das Verrückte ist, Jesus schläft, hat der die Ruhe weg. Stimmung im Boot aber, wir kommen um im Wasser. Bedrohliches Wasser. Der sinkende Petrus. Die Not, auch hier. Wind und hohe Wellen kommen, das von vorne. Und dann kommt dazu noch ein Gespenst auf dem See daher. Die Jünger fangen an zu schreien, vor lauter Angst. Petrus ist noch sehr mutig, aber es dauert nicht lange, 3 Schritte und er versackt im Wasser. Bedrohliches Wasser. Oder Jona. Da lesen wir, der Herr ließ einen großen Wind kommen. Es erhob sich ein Unwetter auf dem Meer. Das Schiff drohte zu zerbrechen. Alle schrien durcheinander. Und jetzt kommt es ganz typisch, jetzt fangen sie an zu beten. So sind wir Menschen. Fangen an zu beten, werfen Sachen über Bord, damit das Schiff leichter wird. Dem Verderben nahe. Bedrohliches Wasser. Und dann habe ich noch so eine Psalmstelle entdeckt. Ich muss das einfach lesen. Aus Psalm 69 von David aus der Hoffnung für alle. Da schreit David: Rufe, rette mich, Gott. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm, meine Füße finden keinen Halt mehr. Die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen über mir zusammen. Ich habe mich heiser geschrien und bin völlig erschöpft. Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Vergeblich habe ich Ausschau gehalten nach meinem Gott. Bedrohliches Wasser. Bedrohliches Wasser? Können das unsere Lebenssituationen sein? Wollen das so ein bisschen an uns herankommen lassen? Ach, ich kenne so viele Geschichten, dass das Ehepaar verheiratet, die Frau bürgt für die Anschaffung des Mannes. Der Mann geht pleite, die Frau muss Insolvenz anmelden, die Ehe geht kaputt, man muss 7 Jahre lang den Gürtel enger schneiden, das ist eine notvolle Situation. Wasser bis zum Hals, wie finde ich nur Rettung? Krankheit. Da brauche ich ja nur Corona nennen. Wir haben in Gudensberg einen guten Kollegen verloren. Im Altenheim sind einige andere verstorben. Es war uns eine Not. Wasser bis zum Hals. Zwischenmenschliche Spannungen im Beruf. In der Familie, es klappt nicht so mit den Kindern, wie wir uns das vorstellen. Soll ich brechen? Soll ich geduldig sein? Es kann eine große Not sein. Wasser steht mir bis hier. Bedrohliches Wasser, das könnte auch unser geistliches Leben betreffen. Eine seelische Anfechtung. Warum geht es den Gottlosen so gut und die braven Leute, die müssen sterben? Ist uns manchmal eine Not, innerlich so eine Anfechtung. Oder die Zweifel. Sollte Gott gesagt haben, das, was ich hier lese, stimmt das wohl? Enttäuschung. Das Gebet wurde nicht erhört und ich habe es so ernst gemeint und andere gebeten, mit mir zu bitten. Mir war selbst mal eine große Anfechtung, als wir auf der Konferenz das Letzte gegeben haben, am Ende nach Hause gefahren sind, viele Kilometer unterwegs einen Unfall gebaut haben vor Müdigkeit. Und ich habe gedacht, lieber Gott, womit habe ich das verdient? Das ist doch ungerecht. Eine innere Anfechtung. Wasser bis zum Hals. Falsche Anschuldigungen. Wer hat das nicht schon erlebt? Und es stimmte nicht. Und das muss man erst mal verdauen. Also wir müssen hier sagen, unser Leben ist nicht schönes, glattes Wasser, sondern unser Leben ist Ebbe und Flut. Wir leben in Gezeiten. Es gibt Niedrigwasser, Dürre. Wir haben am Rhein gewohnt, die Schiffe dürfen nicht mehr fahren. Und es gibt Hochwasser und die Schiffe dürfen auch nicht mehr fahren. So ist das. Da ist die Sturmflut. Ich war zu der Zeit in Hamburg als junger Mann. Februar 62. Das Sturmtief verursacht Sturmflut, Dammbrüche. Es sterben mehr als 315 Leute und 70.000 werden obdachlos. Diese Sturmflut verursachte in der Stadt Hamburg 873 Millionen Mark an Schaden. Und das kann ich jetzt einfach nur so sagen. Nur das Tragische war, in dieser ganzen Flut waren mit meine Jugendfreunde und deren Eltern. Und die haben dann auf dem Dach gesessen und gewartet, wann kommt denn jetzt endlich ein Schiff oder wann kommt ein Boot oder wann kommt der Hubschrauber, um uns zu retten. Und ich kann mich nicht mehr länger am Baum festhalten. Bedrohliches Wasser. Das sagt mir, wenn ich das auf unser Leben übertrage, wir waden nicht durch ein Wassertretbecken und machen Urlaub. Und der Psalm 69, den ich gerade gelesen habe, der ist ein Hinweis darauf. Und David sagt, ich habe mich müde geschrien. Solch eine Not war es. Doch wir müssen schon sagen, bisweilen nicht immer, aber es kann schon sein, dass das Wasser uns bis zum Hals steht. Und die Frage ist jetzt, regelt Gott den Wasserstand in unserem Leben? Also haben wir immer so einen Wasserstand, dass wir dran stehen können? Haben wir Felsengrund unter den Füßen, wenn wir mal in solch einer Situation sind? Oder was passiert da? Regelt Gott den Wasserstand? Ich entdecke das nicht. Ich entdecke nur eine Zusage aus Jesaja 43. Fürchte dich nicht, und wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Mehr wird uns nicht zugesagt. Es kann notvoll sein und es gibt eine Grenze, aber diese Not kann es geben. Also, Wasser bis zum Hals, aber ertrinken? Nein und nochmals nein. Das ist die biblische Zusage. Kein Versprechen, dass Gott den Wasserstand regelt, aber wir werden nicht zu Tode kommen oder untergehen. Jetzt kommt für mich eine ganz wichtige Frage. Ja, wie hilft Gott denn? Wie hilft Gott? Ich gehe wieder zurück zu den biblischen Beispielen. Petrus, ich sage, der Herr hält uns fest. Wie war es bei Petrus? Petrus geht unter, Jesus streckt ihm die Hand entgegen, und sprach zu ihm: O du Kleingläubiger, aber hier, fass meine Hand. Das ist eine Art, wie Jesus oder Gott uns helfen kann. Ein anderes Beispiel. Der Herr kann auch aus der Tiefe retten, auch im Untergang noch retten. Gott tut ein Wunder, Jona. Da kommt ein großer Fisch, er verschluckt den Mann und spuckt ihn nachher an Land aus. Also, ob das wahr ist, es ist ein Wunder. Gott hat es so gewollt und so zugelassen oder gewirkt. Ein dritter Grund, wie Gott helfen könnte. Der Herr hilft uns zu schwimmen. Haben wir daran schon mal gedacht? Also wir sind bis zum Hals unter Wasser oder im Wasser und Gott sagt zu uns: Schwimm doch, tu doch was dafür, beweg dich doch endlich mal. Dein Glaube wird dich tragen. Und wir merken, ich schaffe es ja, ich kann ja schwimmen. Also Gott lässt nicht immer alles nur automatisch geregelt sein und dann ist alles wieder in, dass Gott auch mal sagt, du bist dran. Sorg dafür, dass das Wasser dich trägt. Das Bild sagt uns auch etwas. Ich habe an das Lied gedacht, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das kann auch passieren, dass Gott unsere Not und uns hilft durch die Gemeinschaft der Gemeinde, durch den anderen. Und dann sind plötzlich die Frauen in der Gemeinde sagen, und die angestrengte Mutter, da gehe ich jetzt mal hin, auf die Kinder aufpassen, damit die Frau endlich mal in den Gottesdienst kommt. Das ist so eine wunderbare Hilfe in den verzagten Nöten. Also, ich denke da auch wieder an ein Bild. Da ist einer, der ringt um sein Leben, weil er im Wasser ist. Und da kommt das große Schiff, sprich Gemeinde, und ein Matrose sagt zum Kapitän, ruft zu ihm hoch: Captain, der Mann will nicht ins Boot, in unser Schiff. So sind wir manchmal, zappeln uns ab, aber lassen das Geschenk der Gemeinde nicht zu, für uns nicht zu. Warum? Und noch ein weiterer Punkt, wie Gott helfen kann. Gott kann auch die Fluten teilen. Durchzug durchs Rote Meer. Also Rettung mit trockenen Füßen. Der Herr ließ einen starken Ostwind kommen. Das Wasser teilte sich wie eine Mauer. Trockenen Fußes ging das Volk durch das Rote Meer. So kann Gott natürlich auch helfen. Aus Psalm 78 lesen wir: Er zerteilte das Meer und ließ sie hindurchziehen und stellte das Wasser fest wie eine Mauer. Wunderbar. Also viele Möglichkeiten, wie Gott helfen kann. 70 Mal haben wir die Zusage, fürchte dich nicht. 48 Mal, fürchtet euch nicht, also in Mehrzahl. Und daraus ist für mich der Schluss zu ziehen, überlassen wir doch bitte Gott die Regelung des Wasserstandes. Ich habe eine Geschichte, ich kann sie nur vage erzählen, von der Lorelei. Da hat man versucht, den Stromlauf besser zu gestalten und das Stückchen Sandbank, das da ist, wegzubaggern. Der Strom war stärker, wurde stärker. Das Wasser wurde stärker, aber der Wasserstand war niedrig, so niedrig, dass die Schiffe nicht mehr fahren konnten. Das hat man wieder zurückgeändert. Ich will damit sagen, so töricht sind wir manchmal als Menschen. Lassen wir doch Gott den Wasserstand regeln. Und noch anders, überlassen wir Gott, auf welche Art und Weise er hilft. Ich will schließen mit dem, ich von mir selber erzähle. Als junger Christ, man fragt nach dem Willen Gottes. Wie soll ich mich entscheiden? Lieber Gott, wenn du links geschehen lässt, dann ist das für mich ein Zeichen. Geschieht das rechts? Was willst du? Soll ich links oder rechts gehen? Und ich muss zugeben, da war manch ein Gebet, wo ich sagen musste, hätte ich lieber nicht so gebetet. Dann wäre mir und anderen manche Not erspart geblieben. Und dann bin ich für mich auch zu der Erkenntnis gekommen, was ist denn, wenn Gott geradeaus will, nicht rechts und nicht links? Oder wenn Gott etwas ganz anderes vorhat und ich überhaupt keine Vorstellung davon habe, wie Gott denn nun helfen soll? Und deshalb mein Aufruf auch hier, überlassen wir es doch Gott, wie er hilft. Überlassen wir Gott, welche Methode er gebraucht. Lassen wir einfach Gott den Freiraum und wir werden dankbar dafür sein, dass er in unserem Leben wirkt. Dass uns das gelingt, dazu helfe uns Gott. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.